SRF 3.
Die Bauern sollen nicht zu mehr Umweltschutz gezwungen werden. Der Nationalrat lehnt die Pestizid- und die Trinkwasserinitiative ab. Die EU hat gleich mehrere Spitzenjobs zu vergeben. Der Postpoker hat heute am EU-Gipfel begonnen. Abzockinitiative hin oder her, noch immer werden den Topshots hierzulande exorbitant hohe Löhne bezahlt. Und doch hat sich etwas getan. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Die Landwirtschaft muss ökologischer werden, und zwar subito. Darin sind sich zwei ähnlich lautende Initiativen einig, die Pestizid- und die Trinkwasserinitiative. Die Pestizidinitiative fordert ein Verbot von synthetischen Pestiziden in der Landwirtschaft, und die Trinkwasserinitiative setzt beim Geld an. Sie verlangt, dass nur die Bauern Subventionen kriegen sollen, die auf Pestizide verzichten. Heute hat sich der Nationalrat mit den beiden Initiativen befasst und hält von beiden nichts. Er hat sie abgelehnt. Christine Wanner, was waren denn die Hauptargumente?
Die Mehrheit fand beide Initiativen zu radikal. Sie hätten negative Folgen für die Landwirtschaft, für Gewerbe und Tourismus. Der Nationalrat ist insofern auf ganzer Linie dem Bundesrat gefolgt. Denn dieser verwies auf Maßnahmen, die bereits getroffen sind, etwa im Aktionsplan Pflanzenschutzmittel oder in der Strategie im Umgang mit Antibiotika. So seien diese umweltbelastenden Stoffe bereits um einen Drittel respektive um die Hälfte zurückgegangen. Schließlich hat Bundesrat Guy Parmelin in Aussicht gestellt, dass mit der zukünftigen Agrarpolitik ab 2022 Punkte der Initiativen aufgenommen würden, zum Beispiel jener, den Sie erwähnt haben. Weder die Initiative brauche es, noch die Gegenvorschläge.
Und was sagen jetzt die Befürworter der Initiativen dazu?
Die sind natürlich enttäuscht in ersten Reaktionen. In der Debatte haben sich Pro und Contra jeweils nicht auf dieselben Zahlen und Darstellungen bezogen. Die Schwarzmalerei wurde eigentlich auf beiden Seiten einander vorgeworfen. Ein kleines Beispiel. Die eine Seite, die nannte die hohe Zahl von Fremdstoffen in Wasser. Die Gegenseite sagte, ja, solche Untersuchungen würden eben alle Stoffe messen, auch jene, die unbedenklich seien. Die ganze Debatte hat 8 Stunden gedauert. Zusammenfassend sagte ein Kommissionssprecher, es gäbe halt eben 2 Welten im Rat. Die eine Gruppe, die sehe die großen Anstrengungen, welche bereits gemacht wurden, und die andere, der anderen Gruppe gehe halt alles zu wenig weit.
Ökologische Landwirtschaft, das ist ja im Jahr der Klimademos fast ein Muss. Warum hat sich denn der Nationalrat nicht mindestens auf einen Gegenvorschlag geeinigt?
Er hielt ihn schlicht nicht für nötig, weil eben in Aussicht gestellt wurde, dass einzelne Forderungen der Initianten aufgenommen würden. Gerade die SP und die Grüne hatten davor gewarnt, ohne Gegenvorschlag in einen Abstimmungskampf zu gehen, weil sie sagen, die Initianten, die hätten Sympathien und die hätten auch ihre Berechtigkeit. Entsprechend hätten sie ohne Gegenvorschlag eben Chancen an der Abstimmung. Die Initiantin zum Beispiel der Trinkwasserinitiative, Franziska Herren, findet das deutliche Nein von heute auch bedenklich. Als nächstes nun gehen beide Initiativen in den Ständerat, und noch in diesem Jahr will der Bundesrat seine Pläne vorstellen zur zukünftigen Agrarpolitik.
Gut, vielen Dank. Das war Christine Wanner aus der Inlandredaktion. In den Nachrichten mit Julia Villino geht es nun um den ehemaligen britischen Außenminister Boris Johnson und seine Chancen, Premierminister zu werden. Diese stehen nicht gut.
Doch sie stehen gut. Im Rennen um die Nachfolge von Theresa May liegt Boris Johnson nämlich weiterhin vorne. Er erhielt auch in der 4. Auswahlrunde der Tory-Fraktion am meisten Stimmen, 157 von 313. Danach folgen Umweltminister Michael Gove mit 61 und Außenminister Jeremy Hunt mit 59 Stimmen. Heute Abend findet die letzte Auswahlrunde statt, ein Kandidat scheidet noch aus. Und anschließend entscheiden die rund 160.000 Parteimitglieder in einer Stichwahl, wer ihr neuer Parteichef wird. Dieser übernimmt dann auch den Posten des Premierministers. Wir bleiben in Großbritannien, denn ein Gericht in London hat entschieden, die britische Regierung hat zu Unrecht Waffenlieferungen an Saudi-Arabien bewilligt. Saudi-Arabien sei einer der Akteure im Jemen-Konflikt und die Waffen könnten dort eingesetzt werden, lautete die Begründung. Das Urteil bedeutet nicht, dass die Exporte gestoppt werden müssten. Es dürften jedoch keine neuen Lizenzen für Waffenexporte erteilt werden, so das Gericht. Geklagt hatte eine britische Organisation, die sich gegen den internationalen Waffenhandel einsetzt. Um undurchsichtige Geschäfte ging es auch dem ukrainischen Enthüllungsjournalisten Vadim Komarov. Er hatte Korruptionsfälle aufgedeckt. Anfang Mai wurde der Journalist von Unbekannten zusammengeschlagen und fiel ins Koma. Und nun sei er gestorben, gab der Chef des ukrainischen Journalistenverbandes bekannt. Das einzige Motiv für den Angriff auf Komarov sei seine Arbeit gewesen.
Info 3 Abend.
Seit Monaten wird über die Top-Jobs bei der EU debattiert, die zurzeit zu vergeben sind. Es ist ein Postenpoker, der immer schneller dreht. Jetzt geht's steil in die Ausmarchung. In Brüssel sind heute Nachmittag die EU-Staats- und Regierungschefs zusammengekommen zum EU-Gipfel und es geht um nicht weniger als die künftige Ausrichtung der Europäischen Union. Und wer das bewerkstelligen soll? Es geht um die Nachfolge von 5 Spitzenjobs bei der EU. Der Kommissionspräsident, der Ratspräsident, der Parlamentspräsident, die Außenbeauftragte und der Präsident der Europäischen Zentralbank, die müssen alle neu gewählt werden. Oliver Washington in Brüssel, gehe ich richtig in der Annahme, dass der Job des EU-Kommissionspräsidenten, dass der wichtigste dieser Wahl sein wird?
Das ist völlig klar. Das Kommissionspräsidium ist der wichtigste, will heißen der mächtigste Job unter den 4 politischen, die zu vergeben sind. Es kommt dazu, dass die Besetzung des Kommissionspräsidiums auch am kompliziertesten ist. Die Staats- und Regierungschefs müssen sich nicht nur untereinander einigen, sondern die Person braucht dann eben auch noch die Unterstützung einer Mehrheit im EU-Parlament. Die Chefs schlagen also vor und das Parlament wählt dann. Deshalb müssen da ganz viele Absprachen vorgenommen werden.
Und wie ist denn nun der Zeitplan? Das könnte ein bisschen dauern.
Also Donald Tusk, der Präsident des Europäischen Rates, hat in seinem gestrigen Einladungsschreiben zum heutigen Gipfel geschrieben, er sei vorsichtig optimistisch, dass sie sich heute einigen könnten. Heute dann, nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Macron und der deutschen Kanzlerin Merkel, hat er einen Tweet verschickt, er sei unterdessen mehr vorsichtig als optimistisch. Das heißt, Merkel und Macron sind sich noch nicht einig und ohne eine Einigung der beiden gibt es gesamthaft keine Einigung, weil es klar ist, dass so wichtige Fragen nie gegen den Willen von Paris oder auch Berlin durchgesetzt werden können. Und wenn es heute keine Einigung gibt, also heute in der Nacht, dann wird es wohl am 1. Juli einen Sondergipfel geben.
An diesem Gipfel geht es jetzt nicht nur ums Präsidium, um die Präsidenten. Es geht unter anderem auch ums Klima. Diskutiert werden soll die Idee einer klimaneutralen EU bis 2050. Was heißt das?
Das heißt, kurz gesagt, dass die EU unter dem Strich keine weiteren klimaschädlichen Gase mehr in die Atmosphäre lässt, deshalb klimaneutral. Die Frage ist dann, wie erreicht sie das? Banal gesagt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder lässt sie auch weiterhin noch klimaschädigende Gase in die EU und kompensiert diese dann aber in anderen Weltgegenden, dann ist sie so unter dem Strich auch klimaneutral. Oder sie schaut wirklich selber darauf, dass in Europa keine zusätzlichen Klimagase mehr in die Atmosphäre gelassen werden. Wie genau? Also der Weg ist noch offen. Aktuell geht es mehr um das grundsätzliche Ziel.
Hat ein solches Vorhaben einen Hauch einer Chance?
Also es gibt tatsächlich Chancen, dass dieses Ziel einer klimaneutralen EU bis im Jahr 2050 im Schlussdokument des heutigen Gipfels stehen könnte. Aktuell haben sich die Diplomaten auf eine Formulierung geeinigt, eine Formulierung gefunden, die auch den Kritikern aus Osteuropa Rechnung trägt. Dabei ist das Ziel formuliert, also klimaneutral bis 2050. Es heißt aber auch, dass bei der Umsetzung auch der Wettbewerbsfähigkeit und der sozialen Frage Rechnung getragen werden soll. Und damit steht das Klima eben nicht über allem anderen. Kritiker mögen das kritisieren. Realisten würden sagen, es sei das politisch Machbare. Und immerhin steht die Zahl 2050 schwarz auf weiß in den Schlussfolgerungen.
Besten Dank für diese Informationen. Es war Oliver Washington in Brüssel. Und kurz ein Blick auf die Straße. Vorsicht in der Region Aargau auf der A1 Richtung Bern vor der Ausfahrt Aarau Ost steht ein Pannenfahrzeug auf der Ausfahrtspur. Fahren Sie in diesem Bereich vorsichtig. Es war die Quittung für die hohen Boni der Topmanager, das deutliche Ja zur sogenannten Abzocke-Initiative vor rund 6 Jahren. Seither müssen Aktionäre bei den Vergütungen mitreden können. Das tun sie auch, kritisch zwar, aber am Ende sagen sie dann doch häufig Ja zu den Vergütungsberichten. Mehr noch, eine Auswertung der diesjährigen Generalversammlungen der 100 größten Schweizer Unternehmen zeigt, dass der Widerstand gegen die Vergütungsberichte so tief ist wie noch nie. Hat sich die Wirkung der Abzock-Initiative also einfach in Luft aufgelöst? Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler hat Antworten gesucht.
Ein Freitag im April. Es ist Generalversammlung der Grossbank Credit Suisse. Das Interesse an der Veranstaltung ist wie jedes Jahr gross. Etwa 1300 Aktionäre strömen ins Hallenstadion in Zürich. Und sie sind kritisch. Redner beanstanden die hohen Boni der Chefs, den sinkenden Aktienkurs der Bank. Aber trotz Kritik, der Vergütungsbericht erhält am Schluss große Zustimmung. Sie ist sogar noch grösser als im Jahr zuvor. So war es an vielen Generalversammlungen von Unternehmen in diesem Jahr. Es gibt zwar Kritik an den Löhnen und Boni, aber letztlich erhalten die Vergütungsberichte dennoch Zustimmung. Barbara Heller von der Stimmrechtsorganisation SWIPRA sagt:
Der Grund eigentlich liegt sicherlich darin, dass einerseits die Offenlegung besser geworden ist, also dass die Vergütungsberichte auch verständlicher geworden sind, dass man besser erklärt, wie Vergütungen sich zusammensetzen und dass man eben auch natürlich Kritik der Aktionäre und letztendlich vielleicht auch der Öffentlichkeit ernst nimmt und eben die Vergütungssysteme auch anpasst.
Auch andere Experten, die sich mit den Folgen der Abzocker-Initiative befassen, sagen, der Druck auf die Verwaltungsräte, sich und ihre komplexen Vergütungssysteme zu erklären, ist größer geworden. Die Angst vor einem Nein, und sei es auch nur konsultativ, ist eben groß. Eine Ohrfeige in aller Öffentlichkeit, das will kaum ein Verwaltungsrat. Sie habe auch festgestellt, dass die kritischen Voten an Generalversammlungen durchaus gehört werden, sagt Barbara Heller weiter.
Was wir sehen ist, wenn Unternehmen die Kritik eben nicht ernst nehmen, kann das sein, dass sie in den Folgejahren abgestraft werden, wenn ich das mal so sagen darf, dass dann die Resultate eben wirklich schlechter werden. Hingegen, wenn sie Systeme anpassen, verbessern, auch an der Offenlegung arbeiten, die Kommunikation zu den Aktionären verbessern, dann sieht man das eben auch in besseren Abstimmungsresultaten.
So zeige die Abzocker-Initiative durchaus Wirkung, sagen Experten. Die Unternehmen haben Respekt vor kritischen Aktionären und erklären sich darum besser. Und diese zeigen sich kooperativ, wenn sie sich ernst genommen fühlen. Dann sagen sie sogar Ja zu noch höheren Salären. Denn auch das zeigen aktuelle Auswertungen. Die Spitzen bei den Top-Salären haben sich zwar etwas geglättet, auch bei der Credit Suisse, doch millionenschwer sind Vergütungspakete noch immer.
Das ist Info 3 am Donnerstagabend. Es bleiben Börse und Wetter.
Mit den Daten von Sixt. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.989 Punkten, ein Plus von 0,3%. Und der Dow Jones Index in New York steigt um 0,7%. Der Euro wird zu 1.1082 gehandelt und der Dollar zu 98,22. Und die Wetteraussichten: Am Abend und morgen Sonne, Wolkenschauer und Gewitter, im Norden 23, im Süden 27 Grad.
Und beteiligt an dieser Sendung waren heute Dominik Rolli, Julia Villino und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.